von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. September 1992.
Ihr hört die Wiederholungssendung am Samstagmorgen. Wir haben leider mit der Info an Moderation Schwierigkeiten gehabt. Wegen technischer Pannen ist sie nicht ganz drauf. Deshalb spreche ich nochmal kurz nach, welche Beiträge es gibt. Der erste Beitrag beschäftigt sich mit Jörg Haider, der am Montag nach Stuttgart kommt. Dort ist eine Gegendemonstration angekündigt worden. Wir haben nach den Hintergründen gefragt. Ein zweiter Beitrag beschäftigt sich mit Kelheim. Dort findet ein faschistischer Aufmarsch statt. Heute am Samstag der rechtsextremen Nationalen Front. Der Antifa-Aufmarsch dagegen ist verboten worden. Ein Interview dazu. Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich mit Rassismus. Nora Rätsel, Rassismusforscherin, versucht so ein bisschen eine erste Bilanz und Gegenkonzepte zu Rostock zu erläutern. Dann ein weiteres Thema, B31 Ost neu. Wir haben ein Interview geführt zum neuen Stand. Und als letztes Friedensbewegung und die Bundeswehr. Die Bundeswehr ist anscheinend ohne Feind. Braucht die Bundeswehr einen Feind? Im Infoteam des heutigen Freitagsteams hat sie auf jeden Fall einen Feind. Das Infoteam hat sie noch weiter auf die Suche gemacht. Doch jetzt seid ihr schon mittendrin in dem Beitrag zu Stuttgart, einem Interview.
Diese Partei zurückzuführen zu ihren Anfängen, und diese Anfänge waren eben gekennzeichnet, und das ist auch das heutige Profil der FPÖ, von einer Verharmlosung des Nationalsozialismus und von einem Kokettieren mit nationalsozialistischen Inhalten. Um zwei Beispiele zu nennen, Jörg Haider hat mehrfach die Patronage übernommen für Treffen der Waffen-SS. Eine FPÖ-Zeitung hat die Waffen-SS als Vorkämpferin eines vereinten Europa bezeichnet. Und der spektakulärste Fall war sicherlich letztes Jahr, als Jörg Haider die Sklavenökonomie des Dritten Reiches als sinnvolle Beschäftigungspolitik bezeichnet hat.
Nun ist der Haider ja so eine Art Populist. Die FDP wird ihn ja wohl darum nicht eingeladen haben, denn die FDP hat hierzulande ja doch ein etwas anderes Profil. Warum haben die denn eingeladen?
Ja, der Titel der Veranstaltung ist sinnigerweise Liberale Perspektiven für Europa. Was Jörg Haider dazu sagen wird, weiß ich im Augenblick nicht. Er wird aber mit Sicherheit eine Menge an den Positionen, die ich gerade skizziert habe, in seine Reden einflechten. Er ist ein geschickter Rhetoriker, der immer wieder scheinbar belanglose Anekdötchen verbindet mit knallharten rechtsradikalen Aussagen. Interessant ist, dass die FDP, der Kreisverband Stuttgart, diese Veranstaltung ursprünglich abgesagt hatte. Sie war schon mal geplant für den Landtagswahlkampf, und diese Veranstaltung wurde kurz vorher auch auf Intervention des Landes- und Bundesvorstandes abgesagt. Schon damals hat die konservative Zeitung Welt die FDP verhöhnt. Die Ausladung sei doch wohl nicht mehr als, ich zitiere, die Angst vor dem, der weiß, wie man es besser macht. Nachdem dann die FDP in Landtagswahlen ein katastrophales Wahlergebnis eingefahren hat, nur knapp über 5%, haben wohl diese Meinungen, wie ich sie gerade auch von der Welt zitiert habe, Oberwasser bekommen, und dann wurde der Beschluss wieder gekippt und Haider erneut eingeladen. Der Promotor der Einladung, der Vorsitzende des hiesigen FDP-Ortsverbandes Bad Cannstatt, hat übrigens in ein ähnliches Horn gestoßen wie Haider selbst. Er hat gesagt, diese Regierung hat zwischen 1933 und 1935 doch tatsächlich Hervorragendes geleistet.
Also ihr habt auch in eurem Aufruf euch auch dahingehend ausgesprochen oder geäußert, nicht ausgesprochen, dass eben das gesamte Parteiensystem hier nach rechts kippen würde. Da ist die Einladung von Jörg Haider eben für euch ein Symbol dafür auch. Oder welche Bedeutung gebt ihr dem jetzt?
Ja, Haider ist im Grunde die Spitze des Eisbergs. Und wie dieses Sinnbild schon sagt, ist der größere Teil dieser Entwicklung sozusagen dem Auge gar nicht sichtbar. Andere Ausdrücke dieser Tendenz ist zum Beispiel, dass die SPD in der Asylfrage ihren Kurs geändert hat und das natürlich einen Tag später mit den Ereignissen in Rostock quittiert wurde. Ein weiterer Ausdruck in der Richtung ist in der CDU die starke Tendenz, die sich gerade in Baden-Württemberg äußert, auch offen mit den Republikanern zu koalieren. Es gibt ja hier sogenannte konservative Freundeskreise unter Ägide des Finanzministers Mayer-Vorfelder, die ganz offen in diese Richtung Möglichkeiten ausloten. Also in dieser Haider ist das prägnanteste Symbol für diese gesamte Rechtsentwicklung des etablierten Parteiensystems. Die Mitte radikalisiert sich und die FDP haiderisiert sich.
Also wenn ihr jetzt sagt, eben dass zum Beispiel Haider für die Renaissance von nationalsozialistischen Konzepten oder Rezepten steht, wie ist denn die Reaktion der Linken? Gibt es da eine dementsprechende Gegenreaktion jetzt in Stuttgart?
Also in Stuttgart selber ist die Reaktion sehr stark. Das Bündnis, das die Demonstration in den Sommerferien immerhin vorbereitet hat, besteht aus etwa 20 bis 30 Gruppen und 50 Einzelpersonen. Und wir rechnen mit 1500 bis 2000 Besuchern zur Demonstration am Montag. Wir haben auch schon Rückmeldungen von FDP-Mitgliedern gekriegt, die sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, sie würden gerne kommen am Montag und sie fänden es gut, dass wir in der Richtung initiativ geworden sind.
Dann sag doch nochmal, wann die Demonstration stattfinden wird.
Die Demonstration beginnt um 17:30 Uhr, also um 17.30 Uhr im Stuttgarter Ortsteil Bad Cannstatt. Und zwar auf dem Marktplatz in Bad Cannstatt, also nicht wie ursprünglich angegeben am Bahnhof Bad Cannstatt, sondern auf dem Marktplatz in Bad Cannstatt. Das ist in der Cannstatter Fußgängerzone. Die Demonstration führt dann etwa ab 18 Uhr durch die Cannstatter Altstadt und wird etwa um kurz vor 19 Uhr am Kursaal in Bad Cannstatt eintreffen. Dort ist dann auch die FDP-Veranstaltung mit Jörg Haider, die um 20 Uhr beginnt.
Soll im bayerischen Kelheim bei Regensburg ein Aufmarsch der rechtsextremen Nationalen Front ablaufen. Ihr Vorsitzender Andreas Pohl kandidiert in dem Ort als Landrat, weshalb auch der Aufmarsch als Wahlkundgebung ausgegeben wird. Parole aus Asylanten raus und vom hiesigen Landratsamt ist das genehmigt worden. Das gestrige Info stellte bereits die Nationale Front vor. Licht auf diese Organisation, die auch als Partei eingetragen ist, wirft ein Aufruf zum Aufbau eines nationalen Einsatzkommandos, einer Kampftruppe für ein völkisches Deutschland gegen, Zitat, ausländische Banden und Linke. Die Nationale Front hat eine Demo für ca. 60 bis 80 Leute durch Kelheim genehmigt bekommen. Die Route führt zwar nicht am Flüchtlingsheim in Kelheim vorbei, aber immerhin noch durch die Innenstadt. Am Nachmittag gibt es dann an einem unbekannten Ort eine Wahlveranstaltung in einem Saal, natürlich als geschlossene Gesellschaft. Antifaschistische Aktionen gegen diesen Aufmarsch und zum Schutz der Flüchtlinge werden dagegen verboten. Vorgesehen war eine Mahnwache auf dem Gelände des Flüchtlingsheimes, die heute am Freitag beginnen sollte und bis Sonntagabend gehen sollte. Außerdem noch morgen früh von um 8 Uhr eine Demonstration in Kelheim. Das folgende Interview mit einer Frau von der antirassistischen Aktion Regensburg spricht für sich.
Also das Landratsamt Kelheim hat heute Mittag die ganzen von uns angemeldeten Gegenaktionen zum Aufmarsch der NF in Kelheim per Auflagenbescheid größtenteils beziehungsweise ganz verboten. Bei der Demo ist es so, die wurde ganz verboten, die Demo am Samstag um 8 Uhr. Und zwar mit folgenden irgendwie Begründungen. Erstens, um aggressive Aktionen zu verhindern, also von unserer Seite. Und eine weitere Begründung ist, dass einer der beiden Anmelderinnen in München während der Gegenaktionen zum WWG eine Demonstration angemeldet hatte zum Thema Parteienstiftungen. Und das wird halt so begründet, laut Erkenntnissen des Verfassungsschutzes ist er dann nicht geeignet. Und damit sei er dann eben auch dem autonomen Spektrum zuzurechnen, was wiederholt durch gewalttätige antifaschistische Aktionen in Erscheinung getreten ist. Weitere Verbots- oder Auflagenbegründungen sind, dass ja auch wieder nach Erkenntnissen der Polizei und des Verfassungsschutzes die antirassistische Initiative Regensburg mit der autonomen Szene in Nürnberg zusammenarbeitet und versucht wird, möglichst viele Teilnehmerinnen aus dem autonomen Spektrum zur Mahnwache zu mobilisieren und damit auch zur Demo. Und aus dem Grund, da antifaschistische Aktionen bisher immer den Zweck hätten oder gehabt haben, Veranstaltungen rechtsradikaler Gruppen massiv und gewalttätig zu stören. Und weiterhin ist es so, dass die Beschränkung der Teilnehmerinnenanzahl bei der Mahnwache auf 10 Menschen in der Nacht und 20 am Tag, begründen sie, das sei erforderlich, um die Flüchtlinge vor uns zu schützen. Und deswegen wird der Mahnwache auch untersagt, das Grundstück, um das Heim zu betreten. Und es gibt auch ein demokratisches Bündnis gegen den Rechtsradikalismus, die unabhängig von uns auch eine Kundgebung vom Flüchtlingsheim machen, von 10 bis 13 Uhr, dass auch alles genehmigt ist. Und in dem Bündnis sind SPD, Junge Union und Grüne, Jusos, also es ist ein sehr gemischtes Bündnis. Und das wird auch noch als Begründung angeführt, dass die weitgehend vor uns geschützt werden sollen. Von daher wird die Mahnwache zu dem Zeitpunkt der Kundgebung des Bündnisses auch aufgehoben. Also die Mahnwache, wie wir die anmelden wollten, auf dem Gelände mit Zelten, ist so jetzt auf jeden Fall verboten.
Und anderthalb Wochen nach Rostock hat das Landratsamt in Kelheim die entsprechenden Lehren daraus gezogen. Die Faschos können praktisch ungehindert ihre Kundgebung fahren, während antifaschistische und linke Kräfte offensiv marginalisiert und an den Rand gedrängt werden. Über die Bevölkerung in Kelheim konnte mir meine Interviewpartnerin nichts Genaues sagen. Aber das Münchner USK, bekannt durch den Münchner Kessel, wird schon für Sicherheit sorgen. Eine Sicherheit, die nicht an den Bedürfnissen der Flüchtlinge orientiert ist, sondern an denen des bayerischen Rechtsstaates, der so schnell wie möglich Artikel 16 kippen will. Trotz oder wegen Rostock wird fleißig an einem öffentlichen Bild gebastelt, das die Gewalt nicht rechts lokalisiert, sondern links, bei der antirassistischen Aktion Regensburg. Die Simulation funktioniert. Gegen den kalkulierten Rufmord, dass die Antifas Flüchtlinge und das Bündnis von CDU bis Grüne bedrohen würden, diese Rhetorik der Ausgrenzung und Stigmatisierung hat bislang von den angeblich bedrohten Grünen, SPDlern und Gewerkschaftern niemand entlarvt. Während in Rostock Politiker und Bullen zugucken, wie Faschisten Flüchtlingsheime in Brand stecken, werden in Bayern die Antifas fast schon zu Vogelfreien erklärt. Trotz des Verbots ruft die antirassistische Aktion Regensburg für morgen um 8 Uhr in Kelheim zu einer Demonstration gegen den Aufmarsch der Nationalen Front auf.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. September 1992.
Nach dem erfolgreichen Zusammenspiel von staatlichem Rassismus und aktiv gewordenem Mob letzte Woche in Rostock lässt sich kaum absehen, ob diese Allianz noch weiter in Schwung kommen wird. Die Reaktionen auf der Linken verraten eine große Hilflosigkeit und Ratlosigkeit. Zu mehr als Berichten über die Stimmung in Rostock und über die bloßen Fakten hat es noch nicht gereicht. Eine Notwendigkeit aus Rostock, radikale Schlussfolgerungen für das eigene Vorgehen zu ziehen, erkennen die mir zugänglichen Kommentare nicht. Beispielsweise setzt die Rote Fahne in ihrer Idiotie darauf, die rebellierenden Faschos von Rostock doch noch für den Klassenkampf gewinnen zu können.
Ich spüre, hier kommt der ganze Frust über Ihre aussichtslose Situation zum Ausdruck. Die Ursachen und Hintergründe durchschauen Sie nicht. Dass Sie sich nicht abfinden wollen, ist gut. Doch die richtige Richtung und den richtigen Weg müssen Sie erst noch erkennen.
Eine weitere Idee ist die Forderung, einen Staat zu richten bzw. dessen Macht einschränken zu wollen. In diesem Sinne schlägt die Freiburger antifaschistische Zeitung sogar vor, die Repressionsorgane zu kommunalisieren.
Der nur der Kommune und ihren Einwohnern verpflichteten Polizei lässt sich leichter sagen, was sie zu tun hat.
Man steht also vor dem Problem, Ereignisse wie die in Rostock in ihrer ganzen Tragweite erfassen zu müssen, andererseits nicht in Tatenlosigkeit zu verfallen. Schon länger mit dem alltäglichen Rassismus, der sich in den Pogromen in neuer Qualität austobt, hat sich Nora Rätsel beschäftigt, die am Hamburger Institut für Rassismus und Migrationsforschung arbeitet. In dem Interview, das ich im Folgenden vorstellen will, hat sie erstmal ihre Methode dahingehend präzisiert, dass es nicht darum gehen könne, die Handlungen der Rostocker Täter und Täterinnen in irgendeiner Weise zu billigen.
Aber trotzdem muss man ja versuchen, die Handlung dieser Leute zu begreifen, weil man versuchen muss, mit diesen Leuten Politik machen. Man kann nicht gegen die Mehrheit der Bevölkerung eine Politik machen, sondern mit denen, was nicht heißt, dass man deren Ziele unterstützt.
Für Nora Rätsel erwächst der alltägliche Rassismus auch aus alltäglichen Erfahrungen.
Ich glaube, dass in der Situation, in der sich die Leute zurzeit, also eine Mehrheit von Leuten in Ostdeutschland, zum Teil aber auch in Westdeutschland befinden, dass das eine Situation ist, in der vor allen Dingen die Leute aus Ostdeutschland sich ausgeschlossen fühlen aus dem, was sie als eine nationale Gemeinschaft empfinden oder was sie als eine Gemeinschaft von denen empfinden, die zu irgendwelchem verbesserten Wohlstand kommt. Dass die Leute nicht nur jetzt arbeitslos geworden sind, wie überall in den Zeitungen steht, sondern dass sie vor allen Dingen etwas nicht erreicht haben, was sie durch die Veränderung der Systeme erreichen wollte, nämlich dass sie Bestandteil dieser westlichen Welt werden. Stattdessen sind sie noch mehr als vorher eigentlich Outsider geworden, weil selbst dieser komische Staat, den sie vorher hatten, nicht mehr existiert, als etwas, in dem sie sich befinden und wo sie mehr oder weniger dazugehören, ne?
Der Rassismus wird dann zur Reaktion, über die das Individuum wieder Stabilität gewinnt, und zwar durch Abgrenzung nach außen und durch die Einbildung einer eigenen schützenden Gruppe.
Die Leute machen zum ersten Mal die Erfahrung, sie machen die Erfahrung, die wir schon eine ganze Weile lang machen, dass politische Aktivitäten nicht unbedingt einen Effekt haben und schon gar nicht den Effekt, den man eigentlich damit beabsichtigt, sind aber in dieses Westsystem gekommen mit der Vorstellung, dass hier diese Freiheit, Demokratie und so weiter und Möglichkeiten des Handelns sind. Haben im Grunde genommen als Eintrittskarte auch eine Erfahrung gemacht, dass sie von unten Verhältnisse verändern können. Unabhängig, wie man jetzt analysiert, warum dieser Umsturz zustande gekommen ist, dass es weltpolitische Gründe hat und nicht unbedingt dieser revolutionären Kraft von unten geschuldet ist. Aber ich glaube, als Erfahrung der Individuen war die erste Erfahrung, man kann tatsächlich was verändern, man kann ein ganzes System zum Einsturz bringen. Die Erfahrung, die jetzt gemacht wird, ist, egal was man macht, es hat überhaupt keinen Effekt. Also viele Leute sagen, früher konnten wir in der Politik nichts sagen, wir mussten die Schnauze halten, aber am Arbeitsplatz hatten wir bestimmte Einflussmöglichkeiten. Heute ist es genau umgekehrt, man kann in der Politik sagen, was man will, hat aber keinen Effekt. Und dafür sind wir am Arbeitsplatz reine Befehlsempfänger.
Rassismus stellt das alte, autoritäre Wertesystem wieder neu her.
Wenn ich höre, was die Leute sagen, warum sie sich so verhalten, also warum sie gegen Flüchtlinge vorgehen, dann behaupten sie, die scheißen in die Ecken, die machen unsere Frauen an und die klauen. Das sind also Verhaltensweisen, die natürlich in der deutschen Bevölkerung genauso weit verbreitet sind, wenn überhaupt von den Einwanderern sowas passiert ist. Lassen wir das mal ruhig außen vor. Das sind die typischen Bilder, die man sich macht von Einwanderern, mit denen man sein eigenes Verhalten, das normale alltägliche Verhalten, zu einem spezifisch deutschen Verhalten macht. Verstehst du, was ich meine? Dadurch, dass man das Klauen und diese ganzen Sachen als nicht deutsch definieren kann, kann man das alltägliche Verhalten als deutsch definieren und kann sich in so eine nationale Gemeinschaft einbauen.
Der plötzliche Ausbruch rassistischer Gewalt erklärt sich dann aus der Dynamik einer rebellierenden Selbstunterwerfung.
Die Aktion, die sie gegen Einwanderer machen, ist eine, in der sie sich sozusagen eingemeinden in eine allgemeine Gemeinschaft. Und das hat man ja auch gesehen an den Resultaten zum Beispiel der Politiker. Die Politiker haben ja durchweg in irgendeiner Weise mehr oder weniger Verständnis dafür geäußert. Das heißt, in dem Moment, in dem die Leute sich gegen Einwanderer wenden und selbst in dieser brutalen Art und gerade brutale Aktivitäten unterstützen, die sonst sozusagen außerhalb jeglichen Gesetzes sind, in dem Augenblick, in dem sie das gegen Einwanderer machen, werden sie verstanden und werden zum Bestandteil dieser deutschen Gemeinschaft, aus der sie sonst ausgeschlossen sind als blöde Ossis und unzivilisierte Ossis. Ne? Ich meine, von den Linken kommt es ja auch.
Der Ausweg in den offenen Rassismus bietet sich angesichts des allgemeinen Klimas an und ist erfolgreich, was die Aufmerksamkeit in den Medien angeht. Diese erkennt klaglos den konstruierten Zusammenhang zwischen den vielen Problemen der Ostdeutschen und dem angeblichen Asylproblem an. Die Medien laden durch ihre Berichterstattung, die mehr oder minder untergründig mit den Faschos sympathisiert, sogar zu einer weiteren Pogromstimmung ein. Der hier sichtbar werdende Prozess der Entpolitisierung ist für Nora Rätsel ebenfalls einer, der für linke Gegenstrategien nicht nutzbar zu machen ist.
Die ganze Politik, die gemacht wird, von der Rechten bis zur Linken, obwohl es in der Linken eine völlig andere Bedeutung hat natürlich, dass gesagt wird, das ganze politische System ist korrupt. Die Politiker sind korrupt, die denken sowieso nur an Selbstbereicherung, individuelle Bereicherung, die Politiker haben uns belogen und. Das liest man jeden Tag in der rechten Presse. Und bei uns, in unserer Presse, liest man natürlich auch diese Korruptionsfälle, weil sie ja auch passieren, ist ja nicht ausgedacht, ne? Aber gleichzeitig wird dadurch die Möglichkeit, dass überhaupt innerhalb des politischen Systems Handlungen möglich sind, innerhalb der Institutionen und auf diesem legalen Wege, diese Vorstellung wird vollkommen ad absurdum geführt. Ne? Indem man Politik nur noch als Korruption darstellt, bezeichnet man natürlich auch das ganze politische System im Grunde genommen als nutzlos und überflüssig. Und genau solche Art von Vorstellung, dass die da oben sowieso machen, was sie wollen und sich nur bereichern, führt immer, also historisch kannst du das sehen, führt das zu einer Politik, die nach rechts, in rechten Populismus geht. Ne? Weil die Rechten versprechen, wir schaffen diese ganzen Quatschbuden ab und machen unmittelbar das, was das Volk will.
Als Konzept gegen Rassismus scheint nun auch die multikulturelle Idee nach den Rostocker Pogromnächten an Boden verloren zu haben. Darauf deutet zumindest die hektische Reaktion der Taz hin. Obwohl also dieses nicht ohne Grund selbst als rassistisch bezeichnete Multikulti-Rezept sich nicht verankern konnte, setzt Nora Rätsel auf ein anders geformtes, breites Konzept.
Anstatt das ganze politische System als korrupt darzustellen, zu zeigen, welche Möglichkeit es gibt, politisch tatsächlich Dinge zu verändern. Und ich denke, dazu ist es von uns aus, also ja, wer immer sich als links heutzutage bezeichnet, ich würde mich so bezeichnen, tatsächlich nötig, nicht zu sagen einfach, also die Politiker sollen Arbeitsplätze schaffen und sollen da investieren und die sollen schönere Wohnungen kriegen, sondern zu überlegen, also wie kann man eine Politik entwickeln, dass es möglich wird, dass man Perspektiven zeigt, wie die Leute selbst gegen diese Arbeitslosigkeit an der richtigen Stelle und gegen diese Ausweglosigkeit, die sie in dem politischen Handeln sehen, vorgehen. Nicht in der Weise, dass man sagt, es soll von der Politik kommen, weil man im Grunde dadurch diese Passivierung und Verelendung noch verstärkt. Und dazu gehört, denke ich, dass wir auch versuchen, konkrete Politikformen von unten zu entwickeln, wie politische Auseinandersetzung zwischen Einwanderern, Flüchtlingen und den Leuten, die dort wohnen, möglich ist. Weder, dass man, ich meine, es ist doch klar, wenn von oben so ein Eingriff kommt in so einem Bereich, dass es Aggression weckt. Es ist nicht klar, dass diese Aggression sich dann gegen die Flüchtlinge richten und nicht gegen die Politiker, die die in dieser unmenschlichen Weise auch dort unterbringen. Das ist nicht klar, ne? Das ist für mich kein Automatismus. Aber es muss doch Formen und Möglichkeiten geben, in denen man diese berühmten runden Tische meinetwegen bildet, wo Flüchtlinge und die Leute, die dort leben und die Politiker sich auseinandersetzen und sich streiten über die Art und Weise, wie man dieses Zusammenwohnen gestaltet. Nicht, dass man Fest macht und Musik macht und wie schön alles ist, nicht so eine Friede, Freude, Eierkuchen, Multikulti-Gesellschaft, denke ich, sondern eine, in der man tatsächlich sich die Probleme erstmal gegenseitig an den Kopf wirft, aber unter der Voraussetzung, dass es selbstverständlich ist, dass Einwanderer und Flüchtlinge in diesem Land sind.
Grundlage eines solchen Konzepts wäre aber zuerst die Anerkennung, dass eine homogene, eine rein deutsche Gesellschaft nicht möglich ist. Die Absicherung würde durch eine rechtliche Gleichstellung aller hier lebenden Menschen erfolgen müssen. Zum Schluss noch einige Zweifel meinerseits. Ist die Erlangung gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit nicht eine geradezu utopische Idee? Sind die Niederlage bzw. die staatliche Integration sozialer Bewegungen nicht schon unwiderruflich erfolgt? Wie kann ein antirassistisches Konzept entwickelt werden, ohne dass eine Perspektive zur Überwindung der kapitalistischen Warenwirtschaft existiert? Genug Fragen, meine ich, um weiter zu diskutieren.
Ja, Anregungen zu weiteren Diskussionen gibt es auch jetzt am kommenden Sonntag in einer Sondersendung hier auf Radio Dreikland mit dem Titel Von Hoyerswerda bis Rostock, Nachzeichnung eines kurzen Weges. Mit Hilfe einer Zusammenschau von Infobeiträgen der letzten 12 Monate, die sich mit dem Pogrom und ihren Ursachen beschäftigen, soll in dieser Sendung versucht werden, die Problematik thesenhaft vorzustellen und zu diskutieren. Also am kommenden Sonntag von 18 bis 20 Uhr wird diese Sondersendung ausgestrahlt.
Ja, und das Info geht jetzt weiter mit noch zwei Beiträgen. Einmal zur Zukunft der Bundeswehr, beziehungsweise zu der Zukunft, die sie sich selber vorstellt. Und dann noch mit neueren Informationen zur B31 Ost-Neu, beziehungsweise Informationen vom Widerstand. Dagegen, davor spiele ich mir noch ein Lied. Fight Fascism heißt es. Die Gruppe, der Sänger kommt aus Berlin und heißt IQ.
Gather on this, black and white, put up your right fist, and show these right-wing bastards.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. September 1992.
Es tut sich etwas in Sachen B 31 Ost neu. Zumindest, wenn Mensch dem lokalen Monopolblatt Glauben schenken darf, das sich heute auf Seite 1 seines Lokalteils nebst einem Kommentar diesem Thema gewidmet hat. In Sondierungsgesprächen wolle die Stadtverwaltung nach Möglichkeiten suchen, mit den Klägern gegen die B31 Ost über Verbesserungen bei der Realisierung des Projektes zu verhandeln. Rückendeckung habe sich Obi Böhme vom Landesverkehrsminister Schaufler verschafft, der diese Angelegenheit bei Bundesverkehrsminister Krause als persönliches Anliegen vorzutragen gedenke. Konkret geht es um die Summe von 30 Millionen DM, die etwa eine Verlängerung der geplanten vierspurigen Tunnelstrecke kosten würde. Böhme und mit ihm der Kommentator der Badischen Zeitung hofft auf eine außergerichtliche Einigung mit den Klägern gegen die B31, damit die Gerichtsakten in Mannheim wie in Berlin von heute auf morgen endlich geschlossen werden können. Gestern Abend diskutierte das Aktionsbündnis gegen die B31 Ost neu auf einer Veranstaltung in Freiburg weitere Perspektiven ihres Vorgehens, unter anderem auch die Idee eines runden Tisches. Wir sprachen heute Nachmittag mit Henna Nordmann vom Freiburger Verkehrskreis, der die B31 Ost Initiative mitgegründet hat, über die Ergebnisse des gestrigen Treffens.
Auf der Versammlung gab es eine Reihe von Punkten und ein wichtiger Punkt sicher war der euch, glaube ich, jetzt auch interessiert, der runde Tisch. Das ist ein Angebot, das auf dem Tisch liegt, zusammen zu sprechen mit dem Oberbürgermeister, mit den sämtlichen Vertretern sämtlicher Gruppe, die sich um die B31 als Befürworter oder als Gegner inzwischen herausgestellt haben und arbeiten. Das war ein wichtiger Punkt und es wurde eben eine Bereitschaft gezeigt, zu reden und die wurde auch klar abgehoben, aber auch sehr solidarisch abgehoben gegen die, die sich weigern, damit zu reden. Es wurde gesagt, dass die Ebnete und die Schwarzwälder es nicht an diesem Tisch mitmachen wollen. Und das stand dann sehr schön positiv, dass die B31-Initiative das aber sehr wohl tun wird. Und dann gab es auch die Diskussion, die auch sehr, sehr wichtig war. Ein Schüler, der sehr verdienstvoll ist, hat gesagt, oh, dann wird, ich sag mal, das ordinäre Wort wird doch gemauschelt. Es war dann das Wort von über den runden Tisch ziehen. Und dann, das war sehr gut und das wurde auch sehr schön aufgenommen. Es wurde aber ganz klar gemacht, dass wir nicht über den runden Tisch gezogen würden.
Welchen Prämissen geht ihr denn an diesen runden Tisch?
Die Prämisse ist, da muss ich jetzt ganz feierlich sagen, in einem Satz, wir müssen unbedingt eine riesige Wende haben, weil wir alle unter dem Auto leiden. Es gibt wirklich nur noch wenige Leute, ich kenne die Sendungen, die inzwischen im Fernsehen laufen, RTL war neulich wieder so eine, alle schwenken immer wieder hin zur autofreien Stadt. Wir brauchen aber nicht nur eine autofreie Stadt, wir brauchen auch ein autofreies Land und gerade der Freiburger Verkehrskreis setzt sich für das Land ein und es handelt sich ja hier auch ums Land. Das ist ja das Dreisamtal, da fängt es ja schon bald an, da gibt es schon eigene Verwaltungen, Kirchzarten geht's los. Und wir sind eben dafür, dass die Landschaft vom Auto befreit wird. Freiburg selbst ist schon so schön autofrei und so weiter. Und der Freiburger Verkehrskreis hat die Prämisse, ganz klar zu sagen, ihr müsst jetzt den Mut zeigen, jetzt zu entscheiden und jetzt für den ÖPNV einzutreten. Und das heißt auch nicht nur darüber zu reden, sondern wirklich konkrete Vorschläge zu behandeln. Und die haben wir ausgearbeitet. Diese Broschüre liegt vor.
Inwieweit ist es denn realistisch, dass Böhme auf die Realisierung der B31 Ost ganz verzichten wird? Er wird doch sicher versuchen, das Projekt mit kleinen ökologischen Aufbesserungen versuchen durchzusetzen und da den Konsens eben auch am runden Tisch dort zu erreichen.
Mhm. Ja, also ich muss eins mal ganz grundsätzlich sagen, Böhme ist Oberbürgermeister und der muss sehr viel vertreten. Wenn man in einer so großen Position ist, hat man sehr viele zu vertreten. Ich bin ganz sicher, dass Herr Böhme seine Meinung dann ändern kann und wird, wenn wir alle gute Vorschläge machen, wenn wir alle gut zusammenhalten, wenn wir alle einfach ihm darstellen, dass es eine andere Alternative gibt und die gibt es und das wird immer abgelehnt. Und wir haben die erarbeitet, die ist also erarbeitet und nicht nur vom Freiburger Verkehrskreis allein, sondern in Verbindung mit Bürgermeistern der Landschaft, in Verbindung mit den Verkehrsunternehmen, die uns gesagt haben, das ist ein Modell.
Also ihr geht jetzt mit Erwartung an den Runden Tisch, dass Böhme auf den Bau der B31 Ost verzichten wird.
Wir gehen ohne Erwartungen hinein. Darf ich das so sagen? Wir gehen ohne Erwartungen hinein. Wir gehen nur hinein. Das ist alles. Und wir tragen unsere Sachen vor. Aber ohne Erwartungen. Das muss ich schon so sagen. Ja? Das ist eben, hat sich noch nicht rumgesprochen. Wir reden nicht über den ÖPNV, sondern wir haben tausende Vorschläge. Und da können die auch nicht dran vorbeisehen und werden es auch nicht. Und die werden langsam die B31 in ihrer Notwendigkeit ersetzen, die jetzt ja noch nicht mal vorhanden ist, die Notwendigkeit. Aber die müssen es erst mal kennenlernen. Also wir sehen das als die Möglichkeit an, Herrn Böhme, das, der übrigens die Broschüre kennt, aber jetzt auch mal wirklich persönlich beizubringen, was da alles drin ist.
Soweit eine Einschätzung von Henna Nordmann vom Freiburger, Verkehrskreis. Der Mitglied im Aktionsbündnis gegen die B31 Ost ist. Jetzt am Telefon sind wir verbunden mit Christoph Tauer, einem Sprecher des Aktionsbündnisses gegen die B31 Ost neu. Guten Abend, Herr Tauer.
Guten Abend.
Können Sie uns hören, ja.
Macht das eine Rückkopplung?
Nee.
Weil ich gleichzeitig höre?
Nee, gibt keine Rückkopplung. Okay. Vielleicht fangen wir mal an mit dem runden Tisch, der gerade in dem Interview diskutiert wurde, ist es nicht eigentlich eine sehr optimistische Erwartung, dass der Oberbürgermeister sich von guten Argumenten davon von seinem Projekt abbringen lässt?
Also zunächst mal hat auch Herr Nordmann gesagt, dass wir ohne Erwartungen an diesen runden Tisch gehen. Das heißt, wir können nicht prognostizieren, dass irgendjemand von seinen Plänen ablässt. Der runde Tisch dient zunächst einmal dazu, die Gesprächsblockade zwischen Befürwortern und Gegnern zu beseitigen und eine Plattform zu finden, um darzustellen, dass es Alternativen zur B31 Ost geht, denn diese von Verwaltung und Politik bisher vertretene Auffassung, das sei die einzige richtige, vernünftige und auch ökologisch vertretbare Verkehrsalternative, indem man da eine vierspurige Trasse durch das Dreilandtal und durch den Freiburger Osten haut, das muss erschüttert werden und der runde Tisch ist eine öffentliche, politische Veranstaltung, wo wir uns bemühen werden, das zu tun.
Nun deutet diese Einigung vom Oberbürgermeister mit Schaufler ja eher darauf hin, dass der OB versucht, ja ein bisschen Druck zu machen, die Sache voranzutreiben und es ist doch weniger ein Anzeichen von Gesprächsbereitschaft und Dialogbereitschaft, sondern mehr von jetzt Druck zu erzeugen, um die Sache zu beschleunigen.
Also zunächst wird man sagen müssen, alle Parteien nehmen ihre Position ein und sind einerseits gesprächsbereit, aber betreiben sozusagen ihr Anliegen weiter. Das Aktionsbündnis zum Beispiel betreibt natürlich genauso die eigene Position weiter, dass die B31 Ost verschwinden muss, diese Planung, und dass an Alternativen, an umweltfreundliche Alternativen ohne Straßenbau herangegangen werden muss. Insofern irritiert mich die Initiative vom OB überhaupt nicht. Er betreibt da im Prinzip sein Geschäft, was mich allerdings etwas lächeln lässt, ist die Hoffnung, dass jetzt plötzlich in Bonn diese 30 oder mehr Millionen locker gemacht werden können, während noch vor wenigen Tagen aus dem Bundesverkehrsministerium die Mitteilung kam, dass die B31 Ost neu privat finanziert werden soll. Es ist mir schleierhaft, wie das gehen soll. Und ich darf die Gelegenheit dazu nutzen, öffentlich zu erklären, dass wenn schon die B31 Ost neu zwischen Mariahilf und Kirchzarten privat finanziert werden muss, dann sollen doch die Betreiber und Befürworter der Straße auch mal sagen, wie denn dann die Fortsetzung, nämlich der Stadttunnel, finanziert werden soll. Das halte ich momentan für öffentliches Geklappere, insbesondere des neuen Landesverkehrsministers. Wenn das im letzten Jahr nicht funktioniert hat, ist es eigentlich kaum zu erwarten, dass bei der Geldknappheit des Jahres 1992 jetzt der Bittgang nach Bonn erfolgreicher ist.
Nun scheint ja eine Triebkraft des Oberbürgermeisters, so wurde ja auch in dem Kommentar heute in der Bayerischen Zeitung vermutet, zu sein, dass er unter einer gewissen Zeitnot steht. Zum einen war die Mehrheit hier im Freiburger Gemeinderat recht knapp über die B31 Ost und auch die Großkoalition in Stuttgart ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt für die Ewigkeit gemacht. Wie schätzen Sie das ein, wie weit da auch Zeitnot eine Rolle spielt?
Ja, Zeitnot besteht für die Befürworter und Betreiber der Straße natürlich aus mehreren Gesichtspunkten heraus. Zum einen wissen Sie, dass das öffentliche Bewusstsein und die politische Situation, insbesondere bezüglich ökologischer Schäden, auf Dauer gegen Sie arbeitet. Und zum anderen wissen Sie, dass in den nächsten Jahren immer weniger Geld da sein wird und damit die Realisierung der Straße immer in weitere Ferne rückt. Deshalb jetzt dieser Versuch, noch schnell die notwendigen Mittel zusammenzubekommen. Aber lassen Sie mich noch hinzufügen, diese Mitteilung, dass man in Sondierungsgespräche eintritt, ist eine Mitteilung des Oberbürgermeisters. Möglicherweise hat auch der Oberbürgermeister seine Rechnung insofern ohne den Wirt gemacht, dass es da ja noch Kläger gibt, mit denen der Vergleich abgeschlossen werden muss. Und die Kläger haben gerade erst vor dem Bundesverwaltungsgericht einen beachtlichen Sieg errungen, indem sie nämlich erreicht haben, dass das Urteil des Verwaltungsgerichts aufgehoben worden ist. Und jetzt öffentlich so zu tun, als sei quasi dieselbe Situation wie im letzten Jahr, nachdem der VGH die Klage der Kläger zurückgewiesen hatte, das ist schon etwas tollkühn.
Nun gab es ja gestern Abend eine Veranstaltung vom Aktionsbündnis, auf dem auch über Perspektiven diskutiert werden sollte. Welche konkreten Ergebnisse sind denn da rausgekommen? Was sind denn die nächsten Schritte des Aktionsbündnisses?
Wir hatten, dafür bitte ich um Verständnis, gestern Abend nicht Gelegenheit, alles darzustellen, was nun in Arbeit ist und in Vorbereitung ist. Und das ist manches natürlich auch noch im gedanklichen Bereich. Zwei Punkte will ich aber erwähnen. Wir haben zunächst einmal gestern Abend den anwesenden Zuhörern praktisch die Aktivitäten des letzten Jahres noch einmal dargestellt und dann an zwei Punkten unsere weiteren Tätigkeiten deutlich gemacht. Da ist zum einen ein Rechtsschutzfonds, den wir in Anlehnung des Rechtsschutzfonds der badisch-elsässischen Bürgerinitiativen bezüglich des Widerstandes gegen das Kernkraftwerk Wiel auflegen wollen. Die Kläger müssen im Falle des Verlierens mit Kosten in sechsstelliger Höhe rechnen. Es ist selbstverständlich, dass wir nicht nur von einem Sieg der Kläger profitieren wollen, sondern die Kläger auch im Falle des Unterliegens nicht im Regen stehen lassen wollen. Wir werden also in jetzt naher Zukunft diesen Rechtsschutzfonds auflegen und bitten alle Gegner der B31 Ost, sich finanziell dahingehend zu beteiligen, dass dieses Prozesskostenrisiko so gering wie möglich gehalten wird. Das ist auch gleichzeitig eine Rückenstärkung für die Kläger, in ihrem Widerstand gegen die B31 Ost weiterzumachen. Zum Zweiten hat gestern Abend der Runde Tisch naturgemäß eine große Rolle gespielt. Henna Nordmann hat schon dazu einiges gesagt. Wir sind uns jetzt einig, dass wir diesen von uns ja schließlich vorgeschlagenen Rundentisch angehen. Am 16.09. findet ein erstes organisatorisches Sondierungsgespräch mit dem Oberbürgermeister statt. Und wir hoffen, dass es zu diesem Rundentisch kommt, damit das Thema weiterhin in der Öffentlichkeit gehalten wird. Und wir hoffen auch, dass sich diejenigen, die bisher sich einem Rundentisch versagen und verweigern, wie zum Beispiel die Vertreter von Ebnet und der Schwarzwaldstraße, dass die auch mit der Zeit zu diesem runden Tisch hinzustoßen, damit, was ich am Anfang gesagt habe, die Gesprächsblockade beseitigt wird. Das sind zwei Punkte, die auch unsere ganze Kraft in Anspruch nehmen, weil wir natürlich auch inhaltlich gerade den runden Tisch entsprechend vorbereiten wollen und den Tisch auch bestücken wollen. Das heißt, wir wollen am runden Tisch konkret mit Sachverstand, mit auch herbeizitiertem Sachverstand aufzeigen, dass es im Freiburger Osten, aber nicht nur im Freiburger Osten, sondern hier im Freiburger Land die Möglichkeit gibt, ohne neuen Straßenbau eine vernünftige Verkehrspolitik zu machen. Das heißt, Umsteigeeffekte zu favorisieren, das heißt Verkehrsreduzierung, Verkehrsvermeidung zu propagieren. Da gibt es eine Fülle von Ideen, von erzeugernahen Verbrauchermärkten bis hin zu neuen ÖPNV-Ideen. Das muss alles jetzt aufgearbeitet werden und wird in der nächsten Zeit das Aktionsbündnis konkret beschäftigen.
Herr Tauer, wir werden sicherlich auch weiter im Info darüber berichten. Schönen Dank, dass Sie zu dem Interview bereit waren.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. September 1992.
Bundeswehr, hieß es vor 3 Jahren, stecke in einer Legitimationskrise. Der Feind würde fehlen und damit auch der Anlass, eine Armee zu unterhalten, so die Argumentation der Friedensbewegung damals. Heute zeigt sich, dass diese Suche nach dem verlorenen Feind an der eigentlichen Sache vorbeilief. Mit den Petersberger Beschlüssen der SPD-Fraktionsspitze hat die deutsche Militärpolitik die Kurve gekriegt, hin zu Out of Area. Das Problem ist nicht ein imaginärer oder realer Feind, sondern die deutsche Militärpolitik selbst. Die Entwicklung hin zu Out of Area war schon vor dem Golfkrieg offensichtlich. Mit der Wiedervereinigung und der ökonomischen Durchdringung Osteuropas hat sich die Sicherheitsphilosophie der deutschen Politiker und Militärs gewandelt. Sie ist offensiver geworden. Und sie ist auch nicht mit einer bloß antideutschen Kritik zu bewältigen. Die kapitalistische Aneignung Osteuropas kann die BRD genauso wenig alleine schaffen, wie sie sich auf dem Weltmarkt gegen die USA und Japan im Alleingang behaupten könnte. Das Stichwort heißt europäische Einigung. Eine Einigung, die sich nicht an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, sondern an kapitalistischen. Entscheidend ist ein freier Kapital- und Warenverkehr und nicht die freie Begegnung anderer, etwa oppositioneller Lebensformen. Zu dieser ökonomischen und politischen Einigung, wie sie vor allem in den Maastrichter Verträgen verankert sind, kommt die entsprechende militärische Zusammenarbeit und eine völlig neue Sicherheitsphilosophie. Zur Zusammenarbeit gehört etwa das Aufstellen multinationaler, hochprofessioneller und beweglicher Truppenverbände, wie es beispielhaft in der deutsch-französischen Brigade zum Ausdruck kommt, die hier in Südbaden stationiert werden soll. Dazu gehört aber auch eine Sicherheitsphilosophie, die ohne unmittelbares Feindbild auskommt. Zum einen, weil es sich, falls nötig, über Fernsehen, Kino und so weiter leicht inszenieren lässt, wie etwa der böse Islam oder der blutrünstige Serbe. Zum anderen, weil es in der neuen Weltordnung um die Sicherung von sogenannten existenziellen Interessen geht, also wichtige Absatzmärkte etwa oder andere Bereiche kapitalistischer Durchdringung. Diese Sicherung von Interessen hatte nie etwas mit einem Feind zu tun. Ein gut gepushtes Feindbild sollte diese eigentliche Interessenlage nur vertuschen und die Bevölkerung aufgeilen. Wer heute die Bundeswehr anpissen will, indem er ihr den Verlust ihres Feindbildes vorhält, ist auf diesen Trick schon längst reingefallen. Aber heute steht nicht mehr ein Feind im Mittelpunkt der Militärs. Sie begründen ihre Existenz mit den zunehmenden Risiken in aller Welt, gegen die eine entsprechende Risikovorbeugung nötig ist. Und dass diese neue Variante sehr weit gefasst werden kann, ist sonnenklar. Ebenso, dass es ein ungeheuer aggressives Ordnungsprinzip ist. Das Ordnungsprinzip der neuen Weltordnung. Vielleicht liegt in dem ganzen Spiel aus Publicity und Politshow
um das mediengerechte Bild der Bundeswehr, die Ursache dafür, dass sich bis heute kein breiter Widerstand gegen Out of Area entwickeln konnte. Die Friedensbewegung hat sich auf diese Medienebene nämlich fast immer eingelassen, sich in ihren Aussagen und Hoffnungen auf diese medial gefilterten Streit um Feindbilder bezogen und naiv mitgehampelt bei der Frage, ob eine Bundeswehr noch modern ist oder nicht. Oder für das Europa der Maastrichter Verträge ist eine flexible Out-of-Area-Bundeswehr so modern wie noch nie. Und gegen diesen politischen Hintergrund existiert erst recht keine Opposition hier. Und überall da, wo dieses Europa neben USA und Japan seine ökonomischen Fühler auslegt, droht auch das Risiko, dass die neue Investition durch einen meist vorprogrammierten Konflikt wieder verloren geht. Und dann ist es auch schon zu spät. Dafür wird die Bundeswehr dann aber wieder ein Feindbild präsentieren können. Im Golfkrieg war es der böse Islam. Und morgen ist es vielleicht schon.
Gentlemen, this is the big moment we've all been waiting for. Who is the big Mac of the year? Here they are.
Ja, wie üblich gegen Ende des Infos, kurz vor 19 Uhr, präsentieren wir euch noch einige Veranstaltungshinweise.
Von heute bis Sonntag läuft das Antifa Woodrock Festival bei Dörgingen an der B31 Schwarzwald. Für den Sound sorgen unter anderem Balance of Power, Miles vom Nowhere und 6 weitere Bands. Also pack schleunigst dein Zelt ein und flieg vorbei. Denn es gibt hier viel mitzumachen und zu sehen, wie zum Beispiel Theater, Ausstellungen, Infostände, Fun, Happenings und so weiter. Du kannst auch in Workshops mitmachen. Verschiedene Bereiche werden angeboten. Unter anderem Tai Chi, Tanztherapie, Demo Sani-Kurs, Paragraf 129a Workshop. Besondere Leckerbissen sind auch die Filmbeiträge, wie zum Beispiel Wahrheit macht frei, Polizeiarbeit, Samba Samba und die Räumung besetzter Häuser in Stockholm. Bitte Geschirr und Besteck selbst mitbringen, damit keine Plastikscheiße verwendet wird. Wenn ihr selber was machen wollt oder die Fragen habt, dann wendet euch an die Antifa Donau-Esching unter der Rufnummer 0771 14638. Or is it a plumber that's a comma? Kept the receipt so that he could have your number. I bet it yet, I bet to try to get you in. Boom, should I let her know? Yeah, cause she's a stupid hoe. Yeah, I know, but let's get to the point. That to be a Mac, you can't put nothing in your joint. When the price up or the price up or the goddamn rest of everything that you look for can be gone. And a buff enough set up on the drugs.
Ja, ein Veranstaltungshinweis auf die Filme heute im kommunalen Kino. Und zwar gleich auf einen, den interessantesten, wie ich finde, heute Abend um 19 Uhr. Menschenfrauen, ein Film von Wally Export, zu der ja auch gerade eine Ausstellung läuft. Erzählt wird aus dem Leben von 4 Frauen. Ihre 4 Geschichten kreuzen sich bei dem Mann, der mit jeder der Frauen eine Beziehung hat. Franz ist mit allen männlichen Negativattributen bis hin zum Klischee ausgestattet. Keine Milderungsumstände, seine Vergangenheit, Kindheit, Erziehung, Umwelt oder etwaige Parteinahme werden zugelassen. Ein Standpunkt, der in den Emanzipationsbestrebungen der 70er Jahre großteils theoretisch vertreten wurde. Dementsprechend kommt in der Gestaltung der 4 Frauenfiguren die Auseinandersetzung der Künstlerin mit den Tendenzen und Strömungen dieser Zeit als klare Parteilichkeit für die Situation der Frauen zur Geltung. Jetzt gleich, also wenn ihr euch beeilt, schafft es vielleicht noch um 7, kommunalen Kino Menschenfrauen von Wally Export.
Ja.
die beiden anderen Filme heute im kommunalen Kino. Um 21 Uhr ein Film von Louis Buñuel, Der Würgeengel in der Reihe Feste und Feiern. Und um 23 Uhr von Aki Kaurismäki, I Hired a Contract Killer.
Dann haben wir noch ein virtuelles Ritual im Rahmen des Freiburger Theaterfestivals. Heute Abend spielt La Fura del Baus gegen 21 Uhr am Flugplatz, also nicht in der Babhalle, sondern im Zelt. Es scheint noch ein paar Karten zu geben.
Delfine sind die Kassenmagneten in Freizeitparks und Zoos. Doch hinter ihren Kunststücken verbirgt sich blanke Tierquälerei. Die Zuschauer ahnen davon nichts. Die Lachfalten der Tiere gaukeln Flipper Idylle vor. Doch Delfine lächeln noch im Tod. Am 12. Juli 1992 haben wir für das Leben der Delfine im Europapark Rust gekämpft. Heute trauern wir um Sally, Elvis und Bobby. Protestieren Sie gegen die Haltung der Delfine in Rust bei der Presse und bei den Politikern. Fordern Sie die Schließung des Delfinariums. Das war ein Aufruf von Animal Peace, eingetragener Verein aus Oberrot.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. September 1992.
Zwei heute Mittag angekündigte Beiträge, der kommen leider jetzt nicht mehr. Der eine Beitrag über die Regulierung und die Konsequenzen, die das beinhaltet, der wird am Montag im Info laufen um 18 Uhr. Und der andere Beitrag über 218 und den Stand, der wird jetzt am nächsten Freitag im Info ausgestrahlt.